So, teure Gemeinde, ich möchte, bevor ich anfange zu sprechen, aus dem Worte Gottes lesen. Und zwar, es wird Johannes Evangelium Kapitel 3 ab Vers 1. Wir haben hier die Geschichte von Nikodemus, dem Oberster der Pharisäer, ein Lehrer Israels, der hier bei Nacht zu Jesus kommt. Und ich lese, es war aber unter den Pharisäern ein Mann mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam zu Jesus bei Nacht und sagte zu ihm: Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Erstmal bis zu dieser Stelle. Wir sehen hier den Nikodemus, der es wagt, zu Jesus zu kommen und bittet ihm um ein Einzelgespräch. Wir wissen ja, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten sich zu Jesus positioniert haben. Wir wissen ja, wie sie ihn behandelt haben, mit diesen Fangfragen, ja, mit diesem Sarkasmus, wie sie mit ihm gesprochen haben und nicht oft sogar bis zu Beleidigungen, dass ein Dämon in dir ist. Also praktisch ziemlich mies wurde er von diesen Menschen behandelt. Und hier sehen wir unseren liebenden Heiland, der niemanden wegstoßt. Er sagte ja selbst: Ich stoße niemanden. Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus, den stoße ich nicht ab. Und hier kommt dieser Oberste, praktisch der Chef dieser Meute der damaligen religiösen Welt und stellt Fragen. Und Jesus nimmt sich die Zeit. Er war sehr besorgt um Menschen. Er hatte ständig Menschen um sich. Er hatte wirklich was zu tun. Ich denke, unser Heiland hat in seinem irdischen Leib auch gerne den Schlaf gebraucht. Hier aber nimmt er sich die Zeit für diesen Menschen und spricht mit ihm. Wir wissen ja die Geschichte von Israel, damalige religiöse Welt. Es hat an Religion nichts gefällt. Also da gab es die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Zioniter. Wir kennen ja einige Strukturen, die Sadduzäer. Es waren einiges an Religion zu bieten den Menschen, nur nicht die Kraft Gottes. Ich denke mal, jede Religionssphäre, jede Religionsgemeinschaft hat sich schon erwünscht, wenn der Messias mal kommt. Sie haben ja ihn alle sinnlichst erwartet. Und dann wird er sich wahrscheinlich unser anschließen und wird unsere Konfession, unsere Religion wahrscheinlich irgendwo wahrscheinlich priorisieren und sagen: Hier, ihr habt es wirklich richtig verstanden, ihr habt es richtig gemacht. Und jetzt bin ich hier euer Chef und wir singen euer Lied und ziehen eure Theologie weiter. Wisst ihr, ich habe schon als ungläubiger Mensch damals sehr viele Religionsgemeinschaften kennengelernt. Ich wusste schon damals, dass es auch unter Christen viele verschiedene Meinungen, viele verschiedene Theologien, auch wirklich Anschauungen über die Person Jesus gibt. Aber eins wusste ich ganz genau: Es gibt einen lebendigen Gott. Trotz der ganzen Theologien. Ich komme aus einer Familie, wo mein Vater war ein Krimineller. Er hat sehr oft Sachen gemacht, damals in der ehemaligen Sowjetunion, wo wir sehr oft auch unseren Wohnort wechseln mussten. Wir mussten von einer Stadt zur anderen ziehen, damit er sich von der Polizei verstecken kann. Und das war so, dass ich damals in einer Klasse kam, wo fünf Kinder aus christlichen Häusern waren. Sie haben alle einer baptistischen Gemeinde angehört. Und da habe ich gemerkt, irgendwas unterscheidet die Kinder von den anderen Kindern. Sie waren einfach nett, sie waren lieb, sie haben nie irgendwie gezankt oder Schlägerei auf dem Pausenhof gemacht. Und das hat mich einfach hingezogen. Und einer von ihnen, er ist heute der Älteste einer Megachurch in Detmold, der Willy Klund, und auch der Gründer der Bibelmission. Vielleicht hat jemand was von ihm schon gehört. Also das war mein Klassenkamerad, der mich damals in eine Baptistengemeinde eingeladen hat. Und dort habe ich tatsächlich das erste Mal die Konfrontation gehabt mit dem lebendigen Wort Gottes. Das war, getauft wurde ich damals in der orthodoxen Gemeinde. Und wie gesagt, um die Religion der Christen, der damaligen traditionellen Christentums, war mir bekannt, aber nicht das lebendige Wort Gottes. Und dort habe ich damals die ersten Begegnungen, die ersten Erfahrungen gemacht. Der Willi hat mich damals eingeladen zu sich nach Hause. Es war eine Familie von 8 Kindern. Und sie hat sich im Kontrast absolut unterschieden zu der Familie, wo ich herkomme. Der Vater ein total anständiger Mensch, ein Prediger. Die Mama eine liebe Hausfrau. Und ich saß einfach da, habe das Ganze beobachtet und dachte, Gott, wenn es dich gibt, es ist das, was ich will. Es ist diese Lebensart, es ist diese Atmosphäre, das ist das, was ich bei mir zu Hause wünsche. Ich war damals ungefähr 8 oder 9 Jahre alt, bin dann abends nach Hause gegangen und weiß noch wie jetzt, ich habe mich auf irgendwas draufgesetzt, es war schon dunkel, ich habe schon die Sterne über dem Kopf gesehen und dann habe ich gesagt, Herr, wenn es dich gibt, ich möchte jetzt nach Hause kommen und ich möchte, dass mein Papa so ist, wie der Papa von Willi und ich möchte, dass meine Mama genauso ist, wie die Mama von Willi und dass ich genauso viele Geschwister habe wie der. Ne? Und das war einfach naiv, kindisch. Ich bin nach Hause gekommen. Ja. Leider hat sich da nicht viel verändert oder gar nichts verändert. Aber irgendwo habe ich tatsächlich damals als Kind eine Begegnung gehabt, wo ich ganz genau wusste, es gibt einen lebendigen Gott. Es gibt jemanden, mit dem ich kommunizieren kann. Und so ist es dann gekommen, dass es um meinen Vater immer schlimmer wurde. Die Eltern haben sich geschieden, dann immer wieder zusammengekommen, immer wieder geschieden. So mussten wir wieder mal den Wohnort wechseln. Und ich habe mich dann als Kind verschlossen. Ich wollte von dieser Welt nichts mehr wissen. Ich wusste ganz genau, es gibt eine Kraft, die kann uns alle glücklich machen. Nur das, was in der religiösen Sphäre geboten wird, das, was wirklich an Hilfe den Menschen geboten wird, ist nichts, was tatsächlich auf Dauer hilft. Und so als ein Junge, der sich dann wirklich komplett verschlossen hat, war ich natürlich auch in der Schule total unfunktionsfähig und bin dann mit meinen 12 Jahren in eine Psychiatrieeinrichtung gekommen, wo ich dann wirklich, also mit einer kindlichen Psychose schon, um mich hatte ich genau solche Kinder, solche kaputten Kinder aus kaputten Familien, wo ich dann auch ja, tatsächlich dann gemerkt habe, also diese Gemeinschaft wird mir nicht gut nützen. Ab da kamen dann schon die leichten Drogen ins Spiel. Und so lief mein Leben so, dass ich immer wieder in einer Psychiatrieeinrichtung war. Dann war das so, dass ich mit meinen 23 Jahren es schon satt hatte. Ich wusste ganz genau, dieses Leben möchte ich nicht. Und dann habe ich einen Suizid begangen, wo ich dann ein paar Tage später dann in einer Intensivstation aufgewacht bin. Und wusste eigentlich erstmal nicht, was passiert ist. Dann hat man mich aufgeklärt, dass ich mehrere Tage bewusstlos war, im Koma. Also man hat mich praktisch wieder zurückholen müssen. Und dann kamen die Erinnerungen. Und ich habe mich an eine Begebenheit erinnert. Ich stehe neben meinem Körper und gucke, wie die Ärzte mich beleben. Und das war eine Erfahrung, ich wusste ganz genau, die kann ich nicht mehr vergessen, die kann ich nicht wegdenken. Ich wusste ganz genau, es gibt einen lebendigen Gott. Es gibt ein Leben danach. Und eins, was mich erschrocken hat, ich wusste ganz genau, wenn ich in diesem Zustand in die Ewigkeit gegangen wäre, ich wäre nicht errettet. Dort, danach musste ich in eine geschlossene Psychiatrieeinrichtung, habe dann dort eine Begegnung gehabt mit einem Buch, und zwar, das habe ich heute schon erwähnt, Jesus ist unser Schicksal in dieser Psychiatrie. Das ist überhaupt ein Wunder, wie das Buch in meine Hände gekommen ist, aber ich möchte jetzt nicht die Zeit dafür nehmen. Und zwar da wusste ich ganz genau, es gibt einen lebendigen Gott, der mich auch erretten kann. Zudem habe ich mich dann auch später gewarnt und habe eins gleich begriffen, das Problem der religiösen Sphäre, der religiösen Welt ist nicht nur in den traditionellen Gemeinden. Ich habe gemerkt, dass man religiös in sogar einer total lebendigen Glaubensgemeinschaft werden kann. Wenn ich nicht persönlich an meinen inneren Menschen denke, wenn ich nicht persönlich an die Beziehung, meine persönliche Beziehung zu Jesus denke, wenn ich sie nicht pflege, wird es zu einer Religiosität in meinem Herzen führen. Wir wissen ja, dass es viele verheiratete Paare gibt, dass es viele Ehen gibt um uns, aber wir wissen ja, dass nicht alle glücklich sind, leider. Wenn wir ernst sind, wenn wir ehrlich sind als Menschen, wir müssen ja ganz genau begreifen, die Ehe, für die Zweisamkeit, die führt ja dazu da, dass nicht nur die Kinder auf die Welt gesetzt werden und wir halt bessere Steuermöglichkeit haben, bessere Löhne zu verdienen. Nein, die Zweisamkeit ist dazu da, dass einer den anderen glücklich macht. Dass das Leben besser ist als danach. So steht es ja geschrieben. Gott sah, dass dem Menschen nicht gut war, allein zu sein. Ja? Das heißt, der Sinn der Ehe aus dem Konzept ist es ja, dass es danach besser wird als davor. Ja? Und genauso ist es auch mit dem Glauben. Auch wenn wir gläubig geworden sind, haben wir die Gefahr, religiös zu werden. Und das passiert dann, auch wenn wir die beste Theologie verinnerlichen auf der Ebene unseres Verstandes. Wenn sie nicht in die Praxis umgesetzt wird, dann ist es eine Religion. Und wir sehen hier den Nikodemus, er war interessiert, er wusste ganz genau, irgendwas stimmt da nicht mit seinem Glauben. Er hat eigentlich den obersten Level erreicht an Religiosität, er hat unter den Pharisäern die oberste Stufe erreicht, er war der Lehrer Israels. Er war der, mit dem man wirklich von unten herauf gesprochen hat. Er wusste was um die Religion. Aber er wusste ganz genau, das, was dieser Nazarener hier macht, das können wir nicht. Wir haben die Kraft nicht. Wir haben viel Theologie, wir haben viel Religion, aber wir haben diese Kraft nicht. Und tatsächlich, Jesus als der Gott persönlich weiß ja ganz genau, wo der Haken liegt. Und er fängt an, mit ihm zu sprechen, wie mit einem Menschen, der gar nicht wiedergeboren ist. Er spricht zu ihm und sagt, Jesus antwortete ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er bringt ihn auf den Punkt, er zieht ihn auf den Boden der Tatsachen zurück. Und zwar, wofür ist es das Ganze? Woher komme ich? Wozu bin ich da und wohin soll ich gehen? Soll ich sich ein jeder vernünftiger Christenmensch die Frage ständig einen jeden Tag stellen? Gott hat mich als Person erschaffen. Wofür? Damit ich hier im Leben mit ihm kommuniziere, für ihn wirke. Jesus nannte ja seine Braut, die Gemeinde, nicht umsonst als die Braut oder das Leib Christi. Wir sind das Leib Christi, wir sind seine Hände, wir sind seine Füße, wir sind seine Lippen, wir sind sein Herz. Wir als Gemeinde müssen hier tätig werden für Jesus, müssen unseren Glauben, unsere Theologie in die Praxis umsetzen und erst dann kommt Leben in uns hinein. Und das habe ich dann sofort begriffen, auch wo ich unsere Gemeinde im Lag kennengelernt habe. Das ist eine sehr gesegnete kleine Glaubensgemeinschaft zur damaligen Zeit gewesen. Das waren ungefähr 50 Personen. Aber ich habe gleich gemerkt, es gibt auch unter ihnen Menschen, die sind so irgendwie so Mitläufer. Die sind irgendwie so nebenbei. Und da habe ich mich erschrockenerweise an einen Bruder gewandt und habe ihm die Frage gestellt. Hör mal, Roman, ich habe so viele Glaubensgemeinschaften kennengelernt, ich weiß aber ganz genau, so kaputt wie ich bin, mir hilft keine Religion. Ja? Ich habe solchen Kakerlaken in meinem Kopf, ja? Ich habe so viel Schmutz in meinem Herz. Jura hat mal, wo er das erste Mal mich gesehen hat, nachdem ich gläubig geworden bin, der Gerhard hat mir gesagt, du, man hat dir aber das Gehirn gewaschen. Ja? Ich habe ihm gesagt, weißt du was, die sind noch dabei. Und da ist noch so viel Dreck, da muss noch ziemlich viel gewaschen werden. Ja? Also spaßeshalber habe ich dann so geantwortet. Ich wusste ganz genau, ich brauche Jesus. Ich brauche den lebendigen Jesus. Ich brauche keine Religion. Und es ist mir absolut wurscht, wie die Religionsgemeinschaft sich hier nennt. Baptisten, Pfingstler oder sonst noch irgendwelche Isten. Ich brauche Jesus. Und dann habe ich ihn gefragt, hör mal, wie kannst du mir beweisen, dass ihr hier die richtige Religionsgemeinschaft seid. Roman, jetzt wirklich, das ist meine ernste Frage. Ich habe Angst, Gefahr zu laufen, dass ich auch zu irgendeinem religiösen Gläubiger wäre, der hier wie ein Pharisäer mit der Bibel rumläuft und allen erzählt, was sie nicht dürfen. Ja? Ich möchte einen lebendigen Gott haben. Und das Gute, was er damals gemacht hat, er ging an seinen Schrank und hatte zufällig eine neue Bibel. Ich hatte damals nur mein Neues Testament, das Kleine. Und dann hat er mir diese neue Bibel in so einem ledernen, wie sagt man, Hülle Genau, hat er mir geschenkt und hat gesagt, hier, Freddy, studiere Jesus. Lies hier die Bibel, lies das Evangelium und vergleiche unsere Gemeinde mit der Bibel. Und wenn du merkst, dass wir uns nicht auf dem Wort basieren, hast du die Freiheit, dir eine Glaubensgemeinschaft zu suchen, die dir mehr zuspricht. Wisst ihr, bis heute, jetzt schon geht es auf 22. Jahr zu, lese ich die Bibel und studiere unsere Gemeinde und ich kann nicht sagen, dass wir perfekt sind. Ich kann nicht sagen, dass wir Hunde besser sind als andere, aber Gott sei Dank, mir gefällt es, dass ich Menschen um mich habe, die genauso suchend sind. Die genauso nach Jesus suchen, die genauso versuchen, mit der Kraft Gottes, mit der Kraft des Heiligen Geistes, diese Kakerlaken aus dem Kopf zu vertreiben, die Herzen reinzuwaschen. Und das ist ein herrlicher Prozess, wenn wir Jesus lassen. Das ist ein gewaltiger Prozess und Jesus fängt dann an, einen Menschen zu gebrauchen. Das war für mich sehr angenehm, wo der erste Mensch damals, der bei mir zu Hause sich bekehrt hat, wirklich wieder die Wiedergeburt bekommen hat. Man hat gleich gesehen, das Erste hat gesagt, ich sehe den Himmel und der ist anders. Die Natur ist anders. Was ist denn passiert mit mir? Ich wusste ganz genau, die Kraft Gottes hat diesen Menschen berührt. Und das war für mich herrlich. Ich habe gesagt, hey, Jesus, kann es wirklich sein, dass du durch mich, durch solch einen kaputten, ehemaligen Psychopathen so wirken kannst? Und er antwortete mir natürlich. Natürlich, ich bin in den Schwachen mächtig. Ich bin gekommen, um die Schwachen stark zu machen, um die Klugen in ihren Augen zu beschämen. Ich brauche deine Kraft nicht, Freddy. Ich bin die Kraft, ich brauche nur dein Herz, und zwar voll und ganz. Und in der Zeit, in der ganzen Chronik, wo wir Jesus dienen dürfen, haben wir eins festgestellt, wir rufen solche Menschen zu uns in die Gemeinde, wir versuchen solche Menschen zu erretten, weil wenn wir religiös werden, laufen wir große Gefahr. Haufen Abschaum, um uns zu versammeln, und ich gebrauche hier wirklich dieses extreme Wort, ich weiß, was ich für einer war. Ich weiß, wie gefährlich solch ein Mensch sein kann in einer Gemeinschaft unter frommen Menschen, wenn er nicht bekehrt ist. Ja? Man muss dann schauen, wo man seine Jacke hingehängt hat und ob die Brieftasche noch drinnen liegt. Ja? Man muss dann schauen, ob nicht jemand noch auf irgendeine andere Weise zu Schaden kommt. Wir haben so viele Menschen zu uns eingeladen und haben gesagt, wir haben den lebendigen Gott, er wird euch helfen, wo wir dann auch für dieses Wort stehen müssen. Wir brauchen dich, Jesus. Bitte schaffe alles neu in diesen Menschen. Einer kam mal zu mir und hat gesagt, Freddy, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, dass irgendeiner deiner Rehabilitanten mal zu dir kommt und deiner Tochter einen Heiratsantrag steckt? Ja, Jura hat heute gesagt, dass er sowas schon erlebt hat. Ja? Und ich kann ihm nachfühlen. Ja? Ich weiß, es ist nicht einfach. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich lasse es auf mich zukommen. Ja? Ich weiß nicht, ob es geschieht, und wenn es mal geschieht, dann muss ich ja natürlich hier auch meinen Gläubigen stehen und auch sagen, ich glaube tatsächlich, dass hier geschrieben steht, wer ist in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Geschwister, begreifen wir, was wir hier sprechen. Es ist ja jetzt nicht nur eine Theologie, dass es mal so ist, dass es mal so sein kann. Nein, tatsächlich, wenn wir nach draußen gehen und Menschen zu uns rufen möchten in die Gemeinde, wir müssen für dieses Wort stehen und ihm tatsächlich mit Zuversicht sagen, wenn du zu Jesus kommst und wenn du bei ihm ankommst, dann wirst du eine neue Kreatur. Und ganz unabgesehen davon, wie viele Jahre Knast er hinter sich hat, wie der Schwager von oder Schwiegersohn von Georg, 10 Jahre Knast mit seinen 26 Lebensjahren, ja, wie kaputt sein Leben ist, dass tatsächlich Jesus in sein Herz hineingekommen ist und alles neu geschaffen hat. Und hier wusste der Herr um den Status dieses Pharisäers. Jesus wusste ganz genau, den Nikodemus, seine ganzen Pompösität unter dem Volk. Aber er spricht hier das Wesentliche an und sagt, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Geschwister, ich denke, die letzte Frage, wohin ich gehe, die ist ja hier entscheidend. Wir müssen begreifen, egal wie gut es mir geht, vielleicht bin ich weit davon, ein kaputter Mensch zu sein. Bei mir im Leben ist alles geordnet, alles schön. Das ist auch ein sehr gefährlicher Zustand, wo ich mich wirklich in eine gewisse Passivität begeben kann und denken, ich kann alles selbst. Nur ab und zu mal ein schönes liebes Dankeschön in den Himmel schicken, das reicht nicht. Hier steht es geschrieben, Jesus sagt im 8. Vers, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geiste geboren wird. In dem russischen Text gefällt mir das Wort, hier steht nicht der Wind, sondern der Geist weht, wo er will. Geschwister, eine Frage sollten wir uns alle stellen. Ist es Gott wohlgefällig? Will er denn in meinem Herzen wehen? Das ist ein beidseitiges Entgegenkommen. Jesus, der Herr, spricht, naht euch mir und ich werde mich euch nahen. Das heißt, erst muss hier mein Wille sein, wo ich sage, Herr, komm bitte in mein Herz und wehe hier. Ich möchte immer wieder die Gewissheit haben, dass ich von Geiste geboren bin. Letztes Wochenende, letzten Sonntag hatten wir ein Ereignis bei uns in der Gemeinde. Ich kam in die Gemeinde und dann ruften mich die Ordner ins Kinderzimmer und da habe ich ein schreckliches Bild gesehen, einen Bruder aus unserer Gemeinde, der auf dem Boden liegt und wird wiederbelebt. Unser Pastor und andere machen ihm Herzmassage, der Ersthelfer ist schon da, das Krankenwagen wurde schon gerufen und dann haben sie ihn weggefahren, er hatte einen schlimmen Herzinfarkt. Der Bruder mit durch Gottes Gnade, wir haben gebetet, Gott hat ihn wieder also hergestellt, also er wurde operiert, jetzt liegt er im Krankenhaus, aber ich habe diesen Gedanken gehabt, hoffentlich, wenn er jetzt weggeht, er hat ungefähr 5 Minuten lang nicht geatmet, hoffentlich hat er die Gewissheit. Hoffentlich hat er die Gewissheit. Und das geht ja, das ist ja der springende Kern, die Gewissheit, das ist der Glaube. Geschwister, wir können uns niemals selbst belügen. Wir können uns selbst belügen, aber nicht unser Gewissen. Unser Gewissen ist wie ein geeichter Klingel Gottes. Das ist ganz wichtig, denn Paulus sprach ja, alles, was nicht nach dem Gewissen ist, nach dem Glauben ist, ist Sünde. Es ist wichtig, dass wir bei Jesus, mit Jesus, durch Jesus unser Gewissen eichen, dass wir unseren Glauben ständig eichen. Und da sind wir alle verpflichtet, so an die Heilige Schrift heranzutreten und sagen, Herr, ich möchte bei dir sein. Herr, ich möchte, dass du mit deiner Kraft in meinem Leben wirkst. Denn nur so laufen wir nicht Gefahr, unsere Errettung zu verlieren. Denn wir wissen ja, dass die Heilige Schrift uns genug darüber spricht, dass sowas möglich ist. Wie kann man das umgehen? Ganz einfach. Man darf den lebendigen Herrn aus seinem Leben nicht verlieren. Gott ist nicht gekommen auf die Erde, hat nicht seinen Sohn geschickt, um eine Religionsgemeinschaft zu retten. Nein, daran hat er kein Interesse. Er ist kein Religionsführer. Er hat auch nicht die Konfessionen geschaffen, die Pfingstler, die Baptisten oder sonst noch irgendwelche anderen Konfessionen. Das haben Menschen erschaffen. Das sind alles Teilungen, das sind alles Abgrenzungen. Das hat er nicht erschaffen. Er ist gekommen, um den Menschen zu erretten. Und hier in demselben Kontext spricht Jesus zu dem Pharisäer und sagt ganz einfach, er vergleicht hier sein Kreuz mit dieser erzähernen Schlange, die Mose damals aufgehängt hat, wo die Schlangen, die Menschen, die Israeliter gebissen haben, gestochen haben, dass wenn jeder mit dem Glauben da drauf schaut, dann wird er errettet. Und hier in diesem Zusammenhang sagt er dann auch, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn zu uns geschickt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Stellt euch vor, er spricht hier mit einem Glaubensführer, einem Religionsführer, mit keinem Atheisten, mit einem gläubigen Menschen darüber und sagt ihm, hier, da gibt es eine gewisse Gefahr, dass du den Himmel verpasst. Halte dich an Jesus. Wenn man diese Chronik zurückverfolgt über diese eherne Schlange, so steht es geschrieben, dass es nur so gewühlt hat von Schlangen. Es war wirklich Gefahr da, dass jemand gestochen wird. Und wenn er in einer gewissen Ferne zu diesem Monument, zu dieser ehrenen Schlange sich befindet, dass er es einfach nicht schafft, zu kommen und mit Glauben da drauf zu schauen und diesen Antigift in sich zu bekommen. Genauso auch heute diese Metapher. Wir müssen begreifen, wir dürfen uns nicht zu weit von Jesus entfernen. Wir sind in einer Welt, die auch leider immer noch vom Bösen beherrscht wird. Von verschiedenen Irrlehren, von verschiedenen Irrglauben, Esoterik und alles, was heute auf der breiten Palette der Plattform Internet geboten wird, zieht die Menschen weg von Jesus. Der Feind hat seine Taktik verändert. Er hat sich nicht verändert. Er ist das Böse selbst. Und er hasst uns, Geschwister. Der Feind hasst uns genau so stark, wie Jesus uns stark liebt. Und da ist die Gefahr da, wenn wir uns nicht an unseren Herrn halten, wenn wir nicht in seinem Saum unter seinen Fittichen uns befinden, dass wir religiös werden. Und wisst ihr, ich denke, das stinkt dem Herrn nicht weniger wie so ein Drogensüchtiger irgendwo in der Gosse. Weil die Religion ist, Karl Marx hat mal gesagt, das Opium fürs Volk. Wir ehemaligen Drogensüchtigen wissen ganz genau, was Opium ist. Es ist ein Betäubungsmittel. Der ganze Leib tut weh, man hat gewisse Krankheiten, aber man schusst sich ein bisschen Opium rein und die Welt sieht ganz anders aus. Ja. Deswegen ist die Religion genau, die funktioniert genauso. Man beruhigt sich irgendwo, man sagt, ach nee, doch, wenn ich dann irgendwann mal meine Augen hier mache, der liebe Gott wird mich schon erretten. Natürlich, der liebe Gott bleibt auch der liebe Gott. Aber es geht hier um das Wesentliche. Weht in meinem Herzen der Heilige Geist? Bin ich erfüllt von ihm? Lasse ich mich immer wieder aufs Neue begegnen mit ihm? Und das ist, Geschwister, wichtig. Der Herr spricht heute in einer jeden Gemeinde. Wir haben heute den Sonntag. Der Tag der Auferstehung auf Russisch, wenn man das ins Wörtliche übersetzt, ja, ist denn Jesus Christus in meinem Herzen auferstanden? Paulus spricht in seinen Briefen, ich sterbe jeden Tag aufs Neue. Was hat er denn gemeint? Das ist nichts anderes als sterben für seine Meinung, für seine Gelüste, ja, für seine vielleicht Theologie, wenn sie nicht mehr ganz stimmt, wenn Jesus mich in meinem Glauben etwas weiter fortführen möchte. Es ist ganz wichtig. Ich weiß, dass in unserem Dienst wir ohne Jesus Christus, dem Lebendigen, nicht können, nicht dürfen. Wir haben 60 Personen zu uns gerufen. Ein Drittel von ihnen ist auf Paragraph 35 bei uns. Das heißt Therapie statt Strafe. Das sind Menschen, die normalerweise jetzt im Gefängnis sitzen müssen. Unser Hausmeister, der bei uns in der Kirche lebt, ist einer, der für 15 Jahre verurteilt worden ist wegen Mordes. Es sind Menschen, die um uns, die Gott errettet, die Gott Vater zu seinem Sohn führt. Es sind Menschen, die, wenn Jesus weicht aus ihrem Herzen, da kommt das ganze Böse zurück. Wir müssen uns an unseren Herrn halten. Denn er ist unsere Errettung. Ganz einfach steht es hier geschrieben am Ende des Kapitels, wer den Sohn Gottes hat, lasst es uns schmecken, Geschwister, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und das ist die Punktfrage heute. Hab ich Jesus? Hab ich Jesus? Jesus, bist du mein Freund? Bist du mein Retter? Bist du mein Eheberater? Herr, bist du mein Finanzberater? Herr, was soll ich noch für dich tun? Und es ist ja ganz wichtig zu wissen, dass Jesus eigentlich alltäglich zu sehen ist. Wisst ihr noch, wo, in welchem Kontext wir das herauslesen können? Er sagt, dass der Tag kommt, wo er die Böcke und die Schafe, jeder positioniert auf seine Seite. Und lasst uns mal gewiss sein, dass er nicht über die Welt spricht hier, über die Ungläubigen, über die Atheisten. Nein, von ihnen ist nicht die Rede. Er kommt in seine Herde. Er kommt in seine Herde, er kommt in seine Gemeinde, in eine jede Lokale, in seine universelle Weltgemeinde. Und dort wird er Böcke finden, die er zu Linken stehen, und auch Schafe. Heute habe ich die Gnade und das Glück, mich selbst positionieren. Erster Gedanke. Ich habe mich die Gnade, mich richtig zu positionieren, hier herauszulesen, wer bin ich, was bin ich als Leib Christi, wo befinde ich mich? Bin ich vielleicht ein Pickel am Leib, der ausgedrückt werden muss? Ich weiß, es hört sich hart an, aber wir müssen hier wirklich ehrlicherweise uns selbst die Fragen stellen. Bei uns Gemeinde predige ich genauso, meine Kinder kennen das. Ich spreche unsere Geschwister genauso an. Was sind wir? Sind wir ein Pickel am Leib oder bin ich vielleicht die rechte Hand? Bin ich vielleicht der Zeigefinger oder Daumen, vielleicht der kleine Finger. Aber ich weiß, ich bin nützlich für den Herrn. Und er spricht ganz klar und deutlich. Ich werde dann zu den Gruppen sagen, ich war hungrig, ich war krank, ich war im Gefängnis, im Krankenhaus. Und ihr habt mich gekleidet, ihr habt mich besucht. Herr, wann haben wir dich denn so gesehen? Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, wer das einem der Geringsten getan hat, der hat es mir getan. Jesus ist überall präsent. Schaut mal, wie viel Not hier in der Welt ist. Und wir als Gemeinde sind verpflichtet, unseren Glauben in die Praxis hineinzusetzen. Und das ist letztendlich auch der sichtbare Aspekt unserer Errettung. Nicht aus Werken, nein, damit mich keiner versteht, nicht aus Werken, aus Gnaden sind wir errettet. Nur meine Werke ist das der Beweis meiner Liebe zu Gott. Hier, an dem kann ich mich messen. Herr, habe ich denn genug für dich getan? Ich kenne viele gläubige Brüder, die wirklich in hohen Rangebenen gewesen sind, Älteste von Brüderschaften gewesen, sind Bischöfe gewesen, sind Menschen, die wirklich viel für Gott gemacht haben, aber am Ende, an der Ende seiner Reise hier, weltlichen Reise, wo man ihm die Frage gestellt hat, Bruder, was empfindest du? Gibt es vielleicht noch etwas, was du in Ordnung bringen möchtest? Jeder von ihnen hat gesagt, ich habe so wenig für den Herrn getan. Lass uns mal überlegen, was tun wir für unseren Herrn als Gemeinde? Wie aktiv sind wir in der Gemeinde? Was hat Jesus für einen Nutzen von mir? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir hier auch ein bisschen wie Nikodemus vielleicht mal auch bei Nacht uns die Zeit nehmen. Jesus nimmt sie sicherlich. Und mal hinpositionieren und fragen, Herr, wie schaut es mit mir aus? Herr, sprich zu mir. Zeig mir, was du machen möchtest. Ich möchte auch nicht mich rühmen, ich komme jetzt zum Ende der Predigt, aber ich rühme die Werke, die der Herr in unserem Leben macht. Es sind so viele schon, ich schätze mal tausende Menschen deutschlandweit, die errettet sind durch diesen Dienst. Es hat sich eine große Kette von Reha-Zentren gebildet, wo solche Menschen errettet werden. Das größte Glück und Lohn für unseren Dienst ist, wie Georg schon gesagt hat, wenn wir in die Gemeinde kommen, sehen, wie die Gemeinde sich füllt von Menschen, von Kindern. Wir sind sehr kinderreiche Gemeinde, wo normalerweise gar nicht da wären. Das sind Werke Gottes. Letztes Jahr, am 21. Februar, mussten wir nach Ukraine reisen. Wollten eine Verlobung machen und einer unserer Rehabilitanten hat eine Ukrainerin einen Heiratsantrag gemacht, konnten aber nicht, weil alle Flüge schon abgesagt haben. Die Invasion russischer hat sich schon angekündigt. Ja, und dann bin ich eine Woche genau später, am 29. doch nach Ukraine gereist. Ich konnte es einfach nicht. Ich wusste ganz genau, da ist Leid, ich habe viele Freunde dort. Und ich kann es mir nicht erlauben, jetzt einfach hier still zu sitzen. Wir haben einen Reisebus bei uns fürs Reha-Zentrum. Wir haben vollgestoppt und sind mit Lebensmitteln dorthin und Menschen evakuiert. Geschwister, ich wäre auf solche Ideen niemals gekommen, wenn hier nicht Christus wäre. Christus ist da, wo Schmerzen sind, wo Leid sind. Und natürlich ist er auch da, wo dankbar ist. Wo Menschen dankbar auch sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich so reich gesegnet hast. Ich habe einen guten Job, ich habe einen guten Lohn, ich habe eine wunderbare Frau, wunderbaren Ehemann, ich habe wunderbare Kinder, bei mir ist alles perfekt. Aber bitte, jetzt kommt die Frage, lass mich bitte mit meinem Hab und Gut, mit meiner Familie dir dienen. Meine Kinder, meine Frau wussten nicht, dass ich in der Ukraine war. Ich habe gesagt, ich fahre nur bis zur Grenze, sonst hätten die mich gar nicht gelassen. Aber dort an der Grenze, tatsächlich habe ich gehofft, dass die bis zur Grenze fahren. Da haben die gesagt, nein, die wurden durch die Beschüsse aufgehalten dort im Raum Zhytomyr. Und wir müssen dorthin fahren. Und dann habe ich gebetet, oh Herr, lass bitte meine Frau genauso gnädig sein, wie du es bist, dass ich dann keinen Ärger bekomme. Und wir sind einfach reingefahren. Meine Frau erfuhr erst, wo ich dann schon durch Polen gefahren bin, zurück, dass ich dort war. Natürlich ist es verrückt. Natürlich ist es vielleicht nicht so richtig kluge gewesen. Aber Paulus sagte ja, wir sind verstandlos um Christi willen. Ja? Verstandlos, aber unser Herz ist von Jesus bewegt. Gemeinde, ich denke, Gott hat heute vielleicht vorgehabt, dem einen oder dem anderen diesen Impuls ins Herz zu geben. Natürlich sind wir durch Gnade errettet. Natürlich ist nur Jesus unser persönlicher Erretter. Natürlich ist er fähig, uns aus jedem tiefsten Sumpf dieser Erde herauszuholen. Natürlich kann er jeden Menschen erretten, aber im Himmel werden nur Freiwillige sein. Amen.